Hallo, hier sind Konsti
und Felix
von Männer, die weinen. Und wir haben in unserer zweiten Podcast-Folge gerade das Thema Panikattacken behandelt. Wenn ihr selbst unter Panikattacken leidet oder etwas an diesem Thema für euch angsteinflößend oder irgendwie unangenehm ist, sprechen wir hiermit eine klitzekleine Triggerwarnung aus. Denn wir wollen nicht, dass jemand sich bei unserem Podcast irgendwie schlecht oder belastet fühlt, sei es auch nur für ein Sekündchen oder für einen Moment. Deshalb, wenn euch dieses Thema negativ belastet, hört ihn nicht alleine, den Podcast, oder gar nicht, wenn es wirklich total extrem für euch ist. Wir wissen selber, dass das belastend sein kann und möchten hiermit vorbeugend davor gewarnt haben. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Bis dann! Folge 2 von dem Podcast Männer, die weinen mit mir, Konstantin und Felix. Felix, sag hallo.
Guten Tag, hallo.
Felix war schneller als meine Begrüßung. Ja, es ist soweit. Es ist heute am Tag der Aufnahme Freitag. Diese Folge wird am Sonntag erscheinen zur gemütlichen Tee- und Freizeitstunde hoffentlich. Und als allererstes heute steht eine Danksagung an. Wir haben zwar erst eine Folge hinter uns, aber dennoch fühlt es sich schon an, als seien wir angekommen da, wo wir hin möchten. Denn wir haben sehr viel Feedback bekommen für unsere Verhältnisse. Wir haben tatsächlich, glaube ich, inzwischen fast die 50-Play-Meilenstein erreicht. Also unser Podcast wurde 50 Mal zumindest angeschaltet. Das ist voll okay, das reicht total, das ist super und freut das total. Es ist auf jeden Fall mehr als alle Wrestling-Podcast-Folgen, die wir davor gemacht haben, wahrscheinlich zusammen. Und das nach einer Folge zeigt doch, dass das kein so krasses Nischenthema ist, also mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, wie es das Wrestling war. Das ist auch völlig in Ordnung und auf jeden Fall wollen wir uns bedanken bei allen Menschen, die uns geschrieben haben, die Feedback gegeben haben, die sich mehr als eine Sekunde angehört haben, vielleicht sogar die ganze Folge angehört haben. Ich habe Rückmeldung bekommen, dass es sich beim Staubsaugen und Wohnungsputzen angehört wurde und bei Zugfahrten und Menschen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte, haben sich das angehört, mir Rückmeldung gegeben und ausgedrückt, dass sie ganz dankbar waren, dass wir zu dem Thema was gemacht haben. Explizit kann ich erzählen, dass eine alte Schulfreundin von mir sich bei mir gemeldet hat, ich möchte sie natürlich namentlich nicht nennen, ne? Und mir berichtet hat, dass sie selber seit 6 Jahren unter der gleichen Angststörung leidet wie wir beide nun und bei ihr auch ganz andere Dimensionen erreicht hatte. Das hat mich total berührt. Und ja, einfach danke, dass wir jetzt eine klitzekleine Community haben, für die wir diesen Podcast machen können. Und das ist wunderbar. Wir lieben jeden einzelnen Menschen, der sich das gibt. Und macht weiter so, gibt uns weiter Rückmeldung, auch kritisch, wenn irgendwas nicht gut ist. Denn wir haben fast nur positive Rückmeldungen bekommen. Liebe Was Grüße auch an unsere Mütter, die sich diesen Podcast anhören.
Ja, ja.
Ihr seid natürlich genauso als Hörerinnen erwünscht. Und ja, 2 Shoutouts auf jeden Fall nochmal explizit an Broadcast, den Sportpodcast von meinen alten Studi-Kollegen Lennart und Sepp. Grüße und Empfehlungen für alle SportsfreundInnen unter unseren HörerInnen. Gönnt euch die beiden, sind auf jeden Fall unter den Likenden unseres letzten Beitrags zu finden und auch unter unseren abonnierten Seiten auf Instagram. Und an meinen alten Orchesterkumpel Roman, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast, auch auf Instagram vertreten für alle Freunde der und Freundinnen der gepflegten Musikreviews @gibmaldasaux. Fantastischer Seitenname auch, ich hoffe, der wird noch richtig groß für Musikreviews und ja, generell einfach eins freshen Typen. Ja, da sind wir also, Felix, zur zweiten Folge.
Da sind
Heute,
wir.
Sollen wir das Thema schon verraten oder machen wir erstmal einen sanften Einstieg? Ich meine, es steht im Folgentitel, ist doch eigentlich bescheuert,
das
oder?
Das ist richtig, ja, eben, genau. deswegen, go ahead. Ja,
Heute, da sind wir. Heute geht es um Panikattacken. Das Thema, was irgendwie auch auf der Hand liegt, es verfolgt uns beide schließlich seit geraumer Zeit, also mich seit geraumer Zeit, dich, ja, vielleicht, und ohne dass du es am Anfang gecheckt hast, vielleicht auch, aber es ist so das Thema, worüber wir, glaube ich, auch aus Erfahrungssicht am meisten sagen können. Und deshalb machen wir es direkt vorweg mal und gucken, was wir da so zustande kriegen. Aber das erstmal am Rande. Wir fangen an, so wie wir jedes Mal anfangen wollen. Felix, wie geht?
Wie geht? es geht. Es ist okay. Also heute ist tatsächlich ein ganz guter Tag. Ich bin sehr schlecht aus dem Bett gekommen. Aber das war in Ordnung. Manchmal ist das so. Bin in letzter Zeit immer sehr lange wach. Aus beziehungstechnischen Gründen. Also aus positiv beziehungstechnischen Gründen, nicht aus negativen. Dementsprechend schlafe ich immer so ein bisschen lange und heute musste ich arbeiten und deswegen musste ich ein bisschen früher aufstehen und bin so ein bisschen grumpy aus dem Bett gekommen. Aber das ging. Arbeit war lala erfolgreich, aber so bisher, naja. Und jetzt sitze ich hier und schnabuliere meinen Spekulatius. Ich oute mich dazu. Ich habe damit kein Problem. Ich habe jetzt im Mitte Oktober Spekulatius gekauft. Hängt mich halt auf, wenn ihr das kacke findet. Mir doch egal. Ja, ansonsten, es war schon, wie mein Großonkel zu sagen pflegt, ich glaube, es ging uns schon schlechter.
Shoutout an den Großonkel auf jeden Fall. Ja. Wollen wir die Fragen direkt anhängen?
Doch, aber wie geht's dir eigentlich, Konzi?
Fahren wir mit dieser Frage fort. Mhm. Mir geht es ganz gut. Ich hatte einen turbulenten Morgen. Lass mir dir von meinem Morgen erzählen? Oder dich?
Lass mir dir. Das klingt irgendwie merkwürdig. Jemandem erzählen, nicht jemandes erzählen.
Hashtag Grammar Troubles. Genau, also nun...
Ich habe Deutsch studiert.
nun zu meinem Morgen. Ich hatte einen ganz merkwürdigen Morgen, denn ich wollte eigentlich ganz früh zum Friseur, weil ich so Social Anxiety habe, in einen vollen Friseursalon zu gehen und zu fragen, ob da ein Termin frei ist. Mhm. Das ist auch in Berlin gar nicht so einfach, einen leeren Friseursalon zu finden. Jedenfalls habe ich unweit meines Wohnortes in einer Einkaufspassage einen generischen Friseursalon und dachte, ja, da gehst du um 9 Uhr hin und dann ist da frei und dann setzt du dich hin und dann macht er irgendwie deinen Kopf kaputt, also die Haare so, und dann siehst du wieder ein bisschen komischer aus. Auf jeden Fall ging ich dann also um 9 Uhr hin und war so ein bisschen zu spät, weil ich verschlafen hatte. Und dann habe ich quasi nur meine Haare gewaschen und bin total verpeilt zum Einkaufszentrum gelaufen, um so ein bisschen wach zu werden auf dem Weg, meinem Fußmarsch. Und dann kam ich dort an und es saß schon so ein alter Dude im Stuhl dort und es war nur eine Friseurin da. Und dann sie sagte mir, ja, komm hier um 10, es war da ist noch was frei. Ich glaube, inzwischen war es auch gar nicht mehr 10 nach 9, sondern schon ein bisschen später. Und auf jeden Fall hat das dann nochmal eine 20-minütige Wartezeit erfordert, bis ich dran kam. Und als ich dann wieder kam, war aber irgendwie ein Termin dazwischen geraten. Er hatte sie übersehen und meinte, ja, nochmal 20 Minuten warten. Da war ich schon so, uiuiui, ach du liebe Zeit. Und hab dann also insgesamt 40 Minuten vorm Einkaufszentrum gechillt. Ja, wie so ein Alkoholiker im Parkhaus. nur, dass ich vor meinem Fahrrad stand und Musik gehört habe. Hab gleich sozusagen mein Fahrrad bewacht und auf den Friseurtermin gewartet. Dann kam ich also endlich in den Friseursalon und durfte geschnitten werden. Und dann stellte sich raus, aufgrund von Corona-Maßnahmen muss jedem zahlenden Kunden erstmal der Kopf gewaschen werden. So, aus Gründen. Mhm. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wurde die beim Friseur schon mal, wurden die schon mal die Haare gewaschen? So richtig
mit Massage und so? Einmal, ja. Das war total merkwürdig auch. Ja. Ne, man kommt da rein und dann plötzlich nehmen die das und plötzlich wird es nass und denkst du so, was?
Ja, genau. Also ich habe mich dann da reingesetzt und war so, oh Gott, hat sie das jetzt falsch verstanden? Ich wollte eigentlich kein Rundumpaket, sondern ich wollte nur die Seiten kurz. Nee, und dann wurden mir da also der Kopf massiert und die Haare gewaschen. Das war super schön, das ist super angenehm. Mhm. Und ja, dann wurden mir die Haare geschnitten und ich bin immer so schlecht im Erklären. Auch das ist so ein bisschen Social Anxiety bei mir. Ich kann nicht genau sagen, wie das alles heißt am Kopf und mach mal die Kontur oder mach das mal kurz oder ich drücke mich irgendwie falsch aus und am Ende sieht es nie so aus, wie ich es haben möchte eigentlich. Mhm. Also hatte ich ein Bild dabei und habe das meiner Friseurin gezeigt und die hat das dann auch nochmal sehen wollen. Und war sie sich aber recht sicher und hat sie, also nach der ganzen Verspätung und den komischen Umständen, mir einfach die Haare geschnitten und siehe da, es war wunderbar, hat sie toll gemacht. Shoutout an, wie heißt der Friseursalon? K7 in Britz, im Corona-Hotspot Berlin-Neukölln. Genau. Also ganz wunderbar, also aus einer Sache, wo ich schon Sonnenhals hatte, ne, und dachte, oh Gott, dieser Friseur wird nie wieder besucht, wurde am Ende eine ganz wunderbare morgendliche Erfahrung. Deshalb, Leute, behaltet die Geduld, atmet nochmal tief durch. Aus sowas kann etwas ganz Fantastisches erwachsen. Und ich sehe zum ersten Mal seit Jahren genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Sonst ist das immer nur so zu 80% okay. Und ich sage dann zum Friseur, ja, ja, passt schon, geh raus und schreib meiner Freundin, Scheiße hier, sieht schon wieder sieh aus wie sonst was hier. Und, nee, jetzt ist es gut. Ich bin zufrieden.
Ja. Schön, deswegen bin ich ja so ein Höhlenmensch. Ich gehe ja nicht zum Friseur, seit Jahren schon nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Seit Monaten. Aber ja, ist cool, ne? Weil sehr viele Leute einfach nicht wissen, wie ich aussehe. Die können sich jetzt weiß Gott was vorstellen. Aber nee, ja, ja. Ich kenne das. Früher war das auch so. Gehst du hin, sagst, ja, ich hätte gerne mal die Seiten kurz, du kommst raus, alles andere kurz.
Ja, genau.
So, also das so.
Fängt an, das Haupthaar zu schneiden, denkst du nur so, Alter.
Könnten Sie mal kurz stutzen? Ja, klar.
Ich hab das einmal aber gemacht.
Aber nicht 10 cm oder sowas.
Ich habe das einmal gemacht, dass ich den Friseur dann wirklich auch noch rechtzeitig angeschrien habe. So. Also er nahm mein Scheitel in die Hand und setzte die Schere und ich so, nein!
Stopp.
Und ich so, ah! Oh, nee, furchtbar.
Stopp.
Shoutout an alle fünftes oder sechstes Shoutout heute, die ebenfalls die Friseur Social Anxiety kennen. Was für eine beschissene Podcast-Folge. Sie redet erstmal 10 Minuten lang über Friseur und sowas. Nein. Wenn ihr noch dranbleibt, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Machen wir mal weiter mit unseren Rubrikfragen. Felix, wann oder hast du diese Woche geweint oder war es den Tränen nahe?
So, und jetzt erzähle ich dir was.
Kann auch vor Freude gewesen sein,
natürlich. Pass auf, geht. Du und auch die Hörer erinnern sich ja sicherlich, dass ich in der ersten Folge erzählt habe, dass ich vor allen Dingen weine, wenn ich irgendwas, irgendwie so Sendungen und oder Filme gucke und so, ne, und mich das total emotional mitnimmt. Ich habe in der Woche zwischen der letzten Podcast-Folge und heute habe ich angefangen, Kipo zu gucken. Kipo and the Age of Wonder Beasts. Ist eine Serie auf Netflix von DreamWorks. Ganz, ganz großartig, sehr divers. Sehr viel wichtige Representation, die da auch passiert. Sehr schöne Geschichte auch. Und auch total süße Animation. Ist so ein bisschen so eine niedliche Dystopie. Mit sprechenden, bunten Riesentieren. Und das hat mich so bewegt, ganz oft, dass ich in der letzten Woche, glaube ich, ich habe sehr viel geweint. Oh. Aber immer, wenn ich Kipo geguckt habe. Also es ist eine ist auf ganz... Netflix? Ja, genau, ist auf Netflix. Ganz, ganz großartige Serie, kann ich empfehlen. Kann man auch bestimmt gut mit Kindern gucken, wenn man sich jetzt hinsetzen möchte und möchte irgendwie mit seinen Kindern was schauen. Das ist sowas, was funktioniert für viele Altersgruppen, würde ich sagen. Und es bringt einem auch bestimmte Dinge näher. Und es ist auch mal so ein bisschen unkonventionell im Storytelling. Wenn dann jemand herausfindet, dass er eigentlich von seinen Eltern ein geplantes biologisches Experiment war, ist die Reaktion nicht, oh, meine Eltern sind furchtbar, sondern geil, ich bin ein biologisches Experiment, wie cool ist das denn? Und das ist eigentlich mal total süß. Und ist auch eine wirklich, wirklich schöne Serie, hat mich häufig zum Weinen gebracht. Einfach aber auch aus Rührung, weil das sehr, ich war zwischendurch sehr gerührt und war so, ja, schön. Deswegen, ja, habe ich, aber meistens irgendwie aus positiven Gründen.
Hat ja auch manchmal was Reinigendes dann in solchen Momenten.
Doch, auf jeden Fall. Das muss dann manchmal raus.
Schön.
Und bei dir, hast du die letzte Woche weinen müssen?
Ja, also können. Kurze Background-Information. Ich glaube, ich hatte es letzte Folge auch angekündigt, bei dem Worauf freust du dich? Meine Schwester hat kirchlich geheiratet. Mhm. Und zwar letzten Samstag. Schön am See in Brandenburg, da wo die Corona-Infektionen noch nicht so krass sind. Und war eine sehr schöne Feier. Jetzt habe ich aber nicht aus Rührung geweint oder aus emotionaler Berührtheit, das konnte ich auch ohne Weinen genießen, sondern meine Schwester und ihr Mann haben eine Fotowand aufgebaut, wo so verschiedene Fotos sind aus ihrer gemeinsamen Zeit. Sie sind nämlich schon seit 13 Jahren zusammen, haben jetzt erst geheiratet, haben jetzt den Entschluss gefasst, zu heiraten. Mhm. Und da sind neben den üblichen Pärchenbildern eben auch Bilder von Menschen dabei gewesen, die es nicht mehr zu dieser Hochzeit geschafft haben. Nämlich unter anderem meine verstorbene Großmutter, die ist aber schon länger tot, ich glaube seit 2010, also fast 10 Jahre ungefähr muss es her sein, dass die gestorben ist. Mhm. Aber auch mein Opa. Mein Opa ist, glaube ich, 2013 gestorben. Mhm. Genau, er war 82 oder 83 Jahre alt und ist Jahrgang 30, das weiß ich noch. Mhm. Genau, und auf diesem Bild, was dann da von meinem Opa hing, saß er auf seiner Bank vor dem Haus. Also Oma und Opa haben ein Haus in Koblenz und da saß er vor und mit seinem Gehstock und lachte guckte lächelnd so in die Ferne. Muss man dazu wissen, mein Opa war ein gegen Ende seines Lebens schwerkranker Mann, hatte einen Schlaganfall, 10 Jahre Pflegefall. Mhm. Also, ne, war jetzt nicht so, dass er überhaupt nichts mehr konnte, aber der konnte nicht mehr reden, war sehr beeinträchtigt. Ja. Und mein Opa war ein sehr, ja, vom Leben sehr gezeichneter Mann, also musste als, während andere heutzutage mit 14 ihre Pubertät durchleben, musste er mit 14, 15 aus Schlesien fliehen, hat wirklich Krieg gesehen, hat im Leben einiges durchmachen müssen und war, so habe ich ihn auch kennengelernt, vor dem Schlaganfall ein relativ verschlossener Mensch und auch nicht so emotionaler Mensch, aber nach dem Schlaganfall hat sich das, und das ist ja genau unser Thema, ne, Männlichkeit und Emotion, diese Verbindung, also während er da noch ein relativ konservativer Mann war, vor seinem Schlaganfall, war er nach dem Schlaganfall sehr emotional, also gerade je schlimmer es wurde, je weniger er mitteilen konnte, desto mehr brachen die Gefühle aus ihm raus, und jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, wenn wir ihn besucht haben, mit meiner Oma zusammen, dann, hat er meistens geweint vor Freude und hat also wirklich auch viel geweint, und beim Abschied hat er auch geweint, wusste wahrscheinlich auch jedes Mal, es könnte das letzte Mal sein, dass ich meine Verwandten sehe, ne? Und das hat mich sehr berührt, und als ich dann dieses Bild sah von meinem lächelnden Großvater, also auch das Lächeln war früher echt nicht selbstverständlich, so wie er da so saß friedlich und in die Ferne blickte und der nun heute nicht dabei sein konnte, da kam mir schon ein bisschen die Tränen, also das war sehr bewegend und genau, ich habe das dann auch zugelassen. Aber es war auch eine positive Erinnerung, weil ich zu meinem Großvater dann auch am Ende ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ne? Also ich habe mit ihm nach dem Schlaganfall fast mehr gesprochen als danach. Und ja, es war einfach schön zu sehen, dass sich ein Mensch so ehrlich freut in seiner Lage, in der er da gerade ist, und das dann auch zulässt. Ja. Genau, das war das mein Moment.
Schön, schön. Ich glaube, das wäre auch ein richtig schönes Thema nochmal für einen Podcast. Eltern, Großeltern oder halt auch einfach Sterblichkeit und sowas, ne?
Ja.
Weil ich habe gerade auch an meinen Opa gedacht, der ist noch nicht so lange tot, 2015 ist er gestorben, aber relativ überraschend, kurz vor der goldenen Hochzeit, die er hätte feiern wollen, zu der schon geladen war und alles. Auch ganz tragisch. Und das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Und teilweise tut es das immer noch. Und dann muss ich manchmal auch noch, verdrücke ich noch mal ein Tränchen, wenn ich daran denke. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Also, was heißt eine schöne Sache? Eine wichtige Sache, über die wir uns auch noch mal schön unterhalten können, glaube ich.
Ja.
Das schreiben wir uns mal auf. An dieser Stelle noch mal vielen Dank übrigens für die Menschen, die geantwortet haben auf unsere Frage auf Instagram, was so zufällige Themen sind, denen wir uns vielleicht gerne mal annehmen sollen. Da waren haben wir zwei sehr schöne Vorschläge bekommen und einen dann noch außer der Reihe. Sehr, sehr gut. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, oh, das wäre doch mal was, wo ich die beiden Vögel mal gerne drüber reden hören würde, scheut euch nicht davor, euch an uns zu wenden und uns das mitzuteilen. Da freuen wir uns sehr drüber, denn es macht uns ja effektiv die Arbeit an dem Podcast auch einfacher. Da müssen wir uns nichts ausdenken, sondern haben eine Varianz von Themen, auf die wir zurückgreifen können. Ja, dann haben wir noch eine Frage?
Transition. Felix.
Ja.
Hattest du diese Woche Angst?
Ja. Und zwar habe ich einen Brief gekriegt von der Zentrale für Rundfunkbeiträge. Früher hieß das GEZ. Und ich habe sehr wenig Liebe für die Menschen von der Rundfunkgebühreneinzugszentrale oder wie auch immer die jetzt heißen. Rundfunkbeitrag-Leute. Denn die sind sehr unfähig, meinen Fall richtig zu bearbeiten und wollen immer Geld von mir.
Und das hat dir Angst gemacht.
Also unabhängig davon, dass sie ja ihr Geld von mir kriegen, ne, das sollen sie ja auch haben, aber sind dann unfähig, mit Dingen zu arbeiten, die ich denen schicke. Und ich muss das alles immer 3 oder 5 Mal machen. Und dann kommen die immer an und schreiben so unglaublich aggressiv formuliertes Schreiben, wo dann steht, wir kriegen nur Geld von ihnen, das ziehen wir bald ein, oder sonst schicken wir einen Gerichtsvollzieher vorbei und der klaut all ihre Sachen. Also wirklich, das hat schon so ein bisschen mafiöse Züge, und immer wenn ich so einen Brief kriege, da kriege ich direkt erstmal so ein bisschen Herzklopfen, weil ich so denke, oh nee, und ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen, das ist so stressig und so anstrengend irgendwie, auch wenn es meistens gar nicht so viel Arbeit ist, ne? Aber im ersten Moment macht mich das immer ein bisschen fertig. Also ja, da so in dem Kontext schon.
Ist schlimm, ne? So behördliche Sachen.
Ja, furchtbar.
Ich mache jetzt nämlich einfach mal weiter. Mhm. Ich hatte heute Angst, als mir eingefallen ist, dass ich meinen Router meiner vergangenen Telekommunikationsvertragsunternehmensbums noch nicht zurückgeschickt habe. Der ist nur geliehen und gemietet. Und ich hatte letzte Woche ein Schreiben bekommen, innerhalb von 7 Tagen bitte zurückschicken. Und ich war so, ja, ich bin jetzt erstmal in Brandenburg auf einer Hochzeit, danach mache ich das bestimmt. Aber dann war ich halt arbeiten, wie normale Menschen. Und Corona-bedingt sind die Postschlangen immer noch unglaublich lange gerade, also vor den Filialen, weil die da alle nicht gleichzeitig rein dürfen und so. Mhm. Ja, ich habe es vergessen, jetzt ist nochmal eine Mietgebühr fällig. Das hat mir auch erstmal Anxiety gegeben, auf jeden Fall.
Na, ganz furchtbar.
Ja, denn die gute Angst verfolgt uns in alltäglichen Situationen ständig und Menschen wie dich und mich nochmal ein bisschen heftiger. Das artet dann aus und eine besonders starke Form der Angst oder ein besonders starker Angstzustand wird ja auch als Panik beschrieben. Ich habe hier mal, wir sind ja keine Experten, wir sind keine Ärzte oder Psychologen, aber wir haben Google. Und ich habe das aus
sind Psychologie, wir quasi fast Experten.
Wir sind Netzdoktoren. Ich habe hier den ICDC, den ICD.
10.
ICD.
ICD 10. Genau. ICD 11 kommt jetzt bald, ICD aber ICD 10.
Weißt du, warum ich C sage, weil hier ICD-Code steht und ich dieses ICD-C gelesen habe? R2D2 10 offen. Den ICD-10-Code offen. Darin sind enthalten für psychologische Diagnosen, für Diagnosen bezüglich solcher Verhaltensstörungen und sowas sind da eben Definitionen drin und darin ist zusammengefasst, was man zum Beispiel unter sowas versteht wie generalisierte Angststörungen oder Panikstörungen. Und für eine Panikstörung, also Menschen, die unter sehr schweren Panikattacken leiden, also so wie ich zum Beispiel auch, das lange hatte, sind wesentliche Kennzeichen schwere Angstattacken, die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht vorhersehbar sind. Lustig, so eine Panik, ne? Wie bei anderen Angsterkrankungen zählen zu den wesentlichen Symptomen plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel und Entfremdungsgefühle, Depersonalisation oder Derealisation. Oft entsteht sekundär auch die Furcht zu sterben, vor Kontrollverlust oder die Angst, wahnsinnig zu werden. Die Panikstörung, nicht so wichtig, unter diesen Umständen auch nicht so wichtig. Also, was für eine geniale Zusammenfassung. Das ist eine Panikattacke. Panikattacken, soweit ich das verstanden habe, können auch singulär im Leben einfach mal auftreten.
Ja.
Und die Diagnose hin zur Angststörung, zur Panikstörung erfolgt wirklich erst dann, wenn es innerhalb einer Woche, habe ich das richtig gelesen, mindestens einmal aufgetreten ist. Ja, also und dann also quasi mal jede Woche so eine Panikattacke hatten, das ist so wie einmal in der Woche groß einkaufen gehen, dass du weißt, oh ja, ich sterbe diese Woche irgendwann mal wieder fast. Dann ist da auf jeden Fall was schief und außerdem müssen körperliche Ursachen ausgeschlossen sein. Also es muss auf das Erleben und Verhalten psychischer Natur zurückzuführen sein. Dann spricht man von einer Panikattacke. Wir beide, Felix, leiden unter Panikattacken. Was sind so deine Erfahrungen mit Panikattacken? Erzähl doch mal von deiner ersten Panikattacke.
Ja, also meine erste Panikattacke, das ist eine ganz interessante Frage überhaupt, was meine erste Panikattacke ist, ne? Weil ich glaube, so die allererste wirkliche normale, in Anführungszeichen, Panikattacke hatte ich sehr früh, nämlich als Kind. Und zwar war ich, glaube ich, ungefähr 6 oder 7 Jahre alt, lag im Bett, habe gegrübelt und mir ist aufgefallen, dass ich sterblich bin. Das war so zum Einschlafen. Und dann bin ich so direkt hochgefahren und hatte massiv Angst. Das war der erste, das ist so eine ganz schlimme Erfahrung im Leben eines jeden Kindes. Du kommst irgendwann auf den Trichter, ach nee, warte mal, das Leben ist ja endlich. Bis dahin nimmst du das Leben eigentlich so wahr als ein, ja, du existierst halt vor dich hin, ne? Und du alterst, ja, natürlich, aber, oh ja, dieses Sterben, das kommt ja irgendwann. Und wenn du dann verstanden hast, dass das für dich auch irgendwann kommt, dann macht das ganz viele Dinge mit dir. Das ist dann insofern eine dieser Panikattacken, die ja aber irgendwie im Grunde einen Hintergrund haben, keinen rationalen. Denn man braucht diese Panikattacke ist ja im Endeffekt dieser Fight-or-Flight-Reflex, der da ausgelöst wird, der ja dann ich nenne das jetzt einfach mal aus dem Monkey-Brain kommt, wo es dann ist, da kommt der Säbelzahntiger, jetzt haue ich dem entweder eine runter oder ich laufe weg.
Genau.
Wenn man jetzt aber keinen Grund dafür hat, wegzulaufen, wie in dem Fall, ne, wenn der Tod kommt, dann sitzt man da und weiß nicht genau, wohin damit. Das war, glaube ich, so die erste, die ich in meinem Leben hatte. Und die erste, die ich jetzt rezent hatte, die kam fieserweise beim Sport. Und zwar kam das deshalb, weil ich vorm Sport, ich hatte eine Erkältung gehabt und bin zum Sport gegangen und habe vorher gegoogelt, ganz, ganz blöd, hatten wir letztes Mal schon, vorher gegoogelt, kann man denn mit nach einer leichten Erkältung irgendwie, wann kann man da wieder Sport machen? Und dann kam im Internet, machen Sie das nicht, Sie sterben. Weil man wohl aufpassen muss mit Erkältungen, wenn man sich zu schnell, zu stark anstrengt, kann das zu Herzmuskelentzündungen führen. Herzmuskelentzündungen sind auch im Grunde nichts furchtbar Dramatisches, die heilen meistens von alleine wieder aus. Muss man sich nur 6 bis 8 Wochen ruhig verhalten und übermäßige Anstrengungen vermeiden. So. Wenn man das aber nicht macht und die undetected bleibt quasi, was bei jüngeren Menschen oft der Fall ist, man sich dann zu sehr anstrengt, dann besteht das die Möglichkeit des plötzlichen Herztods. Da hört das Herz halt auf zu schlagen und fertig ist. So. Wenn man dann zum Sport geht und hat gerade gelesen, ja, passen Sie mal lieber auf, plötzlicher Herztod, imminent. Dann dachte ich mir so, naja gut, dann passt halt ein bisschen auf, guckst du mal. Dann haben wir ein bisschen Sport gemacht und plötzlich, so nach der 10. Kniebeuge oder was ja eigentlich keine Belastung ist, fing mein Herz an zu rasen. Und ich habe meinen Puls gespürt und es war massiv abgefahren. Ich war kalkweiß und ich bin durch die Gegend gelaufen und hatte das Gefühl, ich kipp gleich um. Also ich hatte wirklich das Gefühl, gleich wird's schwarz, gleich hört's auf, ich falle um und entweder bin ich ohnmächtig oder ich sterbe. Und es wurde immer schlimmer. Und dann bin ich rastlos durch die Gegend gelaufen, habe mir kaltes Wasser ins Gesicht geschmissen, habe etwas getrunken, habe versucht, mich hinzusetzen, habe die Beine hochgelegt, habe alles Mögliche versucht irgendwie zu machen, habe dann irgendwann angefangen, ganz tief und ganz ruhig mich zu zwingen, irgendwie einzuatmen, was sehr schwierig war. Hm. Und dann ist es dann irgendwann wieder vorbeigegangen. Also das Ganze hat in seiner Gänze vielleicht von Anfang bis Ende 5 bis maximal 10 Minuten gedauert, bis ich wieder auf dem normalen Level war. Danach war diese ganze Sportgeschichte auch in Ordnung. Es ging. Ne? Also ich bin nicht umgefallen, ich bin nicht gestorben offensichtlich. ich bin auch nie ohnmächtig geworden oder irgendwas. Ich hatte auch keine zweite solche Attacke tatsächlich. Aber erstmal war ich mir ziemlich sicher jetzt vorbei. Und das ist ganz spannend. Jetzt, wo ich drüber erzähle, merke ich das auch, wie das so ankommt. Ja, wie das sich so anschleicht schon so. Ich merke gerade, wie ich so leichte, wo ich so dran denke an die Situation, auch wieder so leichte Angstsymptome kriege.
Ja.
Und das war wirklich, wirklich traumatisch. Also, weil ich hab da wirklich gesessen und dachte, scheiße, es ist vorbei. Jetzt fällst du um.
Ja.
Und es ist.
Das war's.
So, jetzt ist vorbei, ist durch.
Ich bin 25, noch so jung.
25 Jahre alt, Herzinfarkt, beim Wrestling-Training und ich trage so eine hässliche Leggings. Was ist denn falsch mit mir? Also, ne, was? Und dann geht es ja noch weiter. Dann war ich so, oh nein, meine arme Mutter, ja, war so ein Gedanke. Meine arme Familie, wie sollen die denn damit klarkommen? Wer erzählt denen das überhaupt?
Wird man mich hier finden?
Ja, wenn ich jetzt hier auf der Toilette zusammenbreche, was machen die denn? Ja, irgendwann finden die mich. Ich hatte dann nochmal eine zweite Panikattacke kurz danach zu Hause, also 2, 3 Tage später, als ich wieder versucht habe, Sport zu machen. Das scheint also bei mir irgendwie auch gekoppelt zu sein. Mhm. Das war dann auch ganz, 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 ganz furchtbar, wirklich. Das macht einfach keinen Spaß. Und egal, ob du weißt, dass es eigentlich eine Panikattacke ist oder nicht, du kriegst das nicht richtig rationalisiert. Weil in dem Moment hast du einfach so eine rein physische Reaktion auf Dinge. Und das liegt daran, das hat mir meine Therapeutin erklärt, deshalb fühle ich mich jetzt konfident, das irgendwie weiterzugeben. Es gibt ja 2 Nervensysteme im Körper. Den Sympathikus und den Parasympathikus. Und eines davon ist eines davon steuert die
ja
die Dings und das andere. So. Genau. Der Sympathikus ist der automatisierte Teil. Mhm. Ja. Und der Parasympathikus ist der reflektierte. Nein, doch. Der der Sympathikus. jetzt habe ich es wieder. Ich muss es gerade kurz googeln. Entschuldigung.
So.
Blödödöp. Nochmal. Es gibt drei, aber nur zwei wirklich da relevante für diese Angststörungsgeschichte. und diese zwei Teile von googelt das lieber selber nochmal. Aber diese zwei Teile sind, im Endeffekt gibt es zwei Wölfe in dir.
So, nee, nochmal, es gibt zwei.
Nochmal, es gibt zwei Teile von Gehirn, die dich quasi steuern. Das eine ist quasi dein unbewusstes, reflexartiges Ding, ja. Das ist verantwortlich dafür, dass deine Organe funktionieren, das ist verantwortlich dafür, dass irgendwie Informationen weitergesendet würden und alles das, worüber du nicht nachdenken musst, was du nicht aktiv tust. Und dann gibt es noch den Teil deines Gehirns, der aktiv für Dinge zuständig ist. Wie zum Beispiel normalerweise Gefahrensituationen erkennen, Dinge einschätzen, ja. Und normal ist es so, dass du ja eigentlich in Control bist. Also du hast ja mehr oder weniger Kontrolle über deinen Körper und über deine Geschichten. Und wenn du dann sagst, hey, was weiß ich, ich möchte jetzt dieses schwere Ding aufheben, sei es beim Krafttraining oder so draußen in der Wildnis, ne, dann sagst du deinem Körper, ey, ich brauche jetzt Energie in diesen und jenen Muskeln und das ist die Bewegung, die wir machen. In so einer Folge von so einer Panikattacke passiert aber Folgendes. Es übernimmt dieser automatisierte Teil deines Nervensystems und sagt halt, hallo, hier ist ein Problem, hier handelt es sich um eine Notsituation. Ich brauche jetzt sehr, sehr viel Energie in meinen Muskeln, ich brauche einen schnelleren Herzschlag, ich brauche weniger Blut in den Extremitäten, weshalb man dann irgendwie vielleicht auch mal kalte Finger kriegt oder sowas, ne? Weil das konzentriert sich auf den Rumpf, damit, wenn irgendwie ein Arm abgebissen wird, das nicht so schlimm ist mit dem Blut. Und ich brauche mehr Stresshormone. Und das ist, oder Stressbotenstoffe. Meine Mitbewohnerin, die Ärztin ist, weist mich immer darauf hin, dass ich gerne mal Hormone mit Botenstoffen verwechsle. Es tut mir leid, Emmy. So ist es, dass dein Körper dir sagt, Stresssituation, gib mir bitte mehr Stresshormone. Und weil das aber ein Automatismus ist, kommt man da nicht von alleine wieder raus, sondern man muss warten, bis das abflaut. Irgendwann hat nämlich innerhalb so einer Panikattacke der Körper so viel Stresshormone produziert, wie er gerade kann. Mhm. Dann ist man auf dem maximalen Stresslevel von, ich falle jetzt gleich tot um. Und dann flacht das wieder ab. Das ist so das Problem mit den Panikattacken. Die hören irgendwann auch von alleine wieder auf.
Das stimmt.
Und man kann dem unterstützend entgegenwirken, indem man versucht, irgendwie ruhig zu atmen, indem man versucht, sich zu erden und sowas. Das ist aber sehr schwierig, eben weil man halt im automatisierten Modus unterwegs ist. Und das ist so das mit das Unangenehmste an Panikattacken. Die sind halt, die kommen und egal, ob man weiß, dass man sie hat oder nicht, man hat Angst, weil man das nicht steuern kann. Man kann nicht einfach aufhören, Angst zu haben. Und die kommt, übermannt einen, du sitzt da und zitterst vor dich hin und denkst, ich sterbe jetzt. Jedes Mal, scheißegal, ob du weißt, dass du nicht stirbst, eigentlich. Vielleicht ist es ja diesmal doch keine Panikattacke, sondern doch ein Herzinfarkt. Wer weiß das denn? Selbst rational kriegst du das nicht ganz auf den Schirm. Und irgendwann ist es wieder vorbei. Aber das muss man dann aushalten. Und das ist sehr, 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 sehr schwierig. Jetzt habe ich sehr viel geredet, Konzi, jetzt bist du dran.
Ja, also was man auf jeden Fall zu Panikattacken generell sagen sollte, es gibt keine patentierte Lösung und es gibt kein patentiertes Gegenmittel gegen Panikattacken. Es gibt verschiedene Medikamente, die verschrieben werden können, aber grundsätzlich ist es so, dass es bei Panikattacken, hat mir zumindest meine Therapeutin, die auch Ärztin und Psychiaterin ist, gesagt, also es ist auch im Einzelfall immer schwierig zu gucken, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder nicht. Und meistens ist Verhaltenstherapie das, was den meisten Menschen hilft, dahinter zu kommen. Was macht mir denn so Angst? In welchen Situationen kann ich wahrnehmen, okay, ich bin gerade so kribbelig, weil ich hatte gerade einen Streit oder ich habe gerade irgendwas gesehen, erlebt, was mir Angst macht und was mich jetzt noch belastet. Und tatsächlich ist das, was mir langfristig geholfen hat, auch dahinter zu kommen, okay, ich merke, ich werde kribbelig, weil ich habe gerade das und das erlebt. Und okay, ich weiß, warum ich mich so fühle. Und dadurch kommt es gar nicht erst zu diesem Hochschießen von Emotionen und von Angst und von den ganzen Faktoren, die diese Gedankenschleife, diese negative Spirale an Gedanken in Gang setzen, dass man dann am Ende da sitzt und, so ging es zumindest mir auch, immer einfach keine Luft mehr bekommt. Also ich dachte immer, ich ersticke oder ich, dann beschleunigt sie das Herz ja auch. Ich hatte irgendwie manchmal auch so dumpfen Schädel, so ein komisches Gefühl am Kopf, weil ich Sauerstoff überversorgt oder unterversorgt war. Schwierig zu beschreiben. Und ja, also so eine richtig gute allgemeine Lösung für Panikattacken gibt es nicht. Denn was du gesagt hast, das mit dem ruhig atmen, da kann ich eine gute Anekdote zu erzählen. Und zwar von meiner ersten Panikattacke. Da war es so, ich fuhr mit einer Bekannten von einem Orchesterprojekt nach Hause. Dieses Orchesterprojekt lag mir sehr am Herzen, denn ich hatte 10 Jahre lang in einem Orchester gespielt, was sich dann auflöste. Und das war also wirklich auch so eine zweite Heimat für mich, dieses Orchester. Und dass das sich auflöst, das war natürlich belastend für mich. Und die Umstände waren auch echt nicht schön. Und Konzert war vorbei, wir fuhren nach Hause. Und irgendwann merkte ich, dass ich irgendwie, dass mich irgendwie mein Atem nicht mehr so richtig versorgt, meinte ich. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich habe irgendwelche bizarren körperlichen Symptome wahrgenommen.
Ja.
Und das wirst du vielleicht auch kennen. Irgendwann ist es nicht mehr cool festzustellen, wow, ich habe gerade das Gefühl, ich atme manuell ein und aus. Ich habe so, also so eine ganz verzerrte Atemwahrnehmung habe ich dann bekommen.
Du atmest auch nicht mehr richtig ein, ne?
Genau. Dieses,
du atmest nicht mehr über einen Berg. Es gibt so eine Schwelle, wenn man tief einatmet, so man atmet so. So, und da kommst du nicht mehr hin. Du kommst nur noch bis zu diesem.
Genau.
Und dann kommt nichts mehr.
Also es war auf jeden Fall das Gefühl, okay, ich atme nicht richtig, hier ist irgendwas ganz krass falsch. Und dann fing ich irgendwann an, schneller zu atmen. Und dann wieder tiefer, es wechselte sich so ab und ich merkte, oh Gott, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Und dann war ich ja also auch noch mit einer Bekannten unterwegs, bei der ich mich jetzt nicht unbedingt so krass wohlgefühlt habe, dass ich sagen könnte, boah, hey, halt mal an, es geht mir gerade nicht so gut, ich brauche mal frische Luft. Mhm. Das musste ich aber irgendwann, denn irgendwann war ich so krass raus einfach und habe gemerkt, boah, irgendwie mein Herz rast und dreht total durch, dass ich meinte, boah, bitte halt mal bei der nächsten Raststätte an. Und aus der nächsten Raststätte war dann so, oh nee, zieh mal bitte rechts ran. Ich glaube, mir geht's echt nicht gut gerade. Und dann war Folgendes passiert, davon hatte ich letzte Woche auch schon mal erzählt. Meine Hände hatten sich nach innen gedreht. Und dazu muss ich jetzt einmal kurz die Nachricht meiner Mitbewohnerin, die beim Deutschen Roten Kreuz ist und auch selber von psychischen Problemen betroffen ist, rausholen. Muss ich doch nicht. Okay, betraf was anderes, egal. Auf jeden Fall ist man dann Sauerstoff überversorgt. Also diese Pfötchenstellung ist stellvertretend dafür, dass du zu viel eingeatmet hast, dass du so wahrscheinlich sogar hyperventiliert hast, ohne dass ich das gemerkt habe. Also ich hatte meine Atmung da eigentlich als zu langsam oder zu gering intensiv erlebt, aber das Gegenteil war der Fall. Ich hatte also so viel eingeatmet, dass mein Gehirn Sauerstoff überversorgt war und ich dann so komische Symptome hatte, wie eben diese Pfötchenstellung, also Hände nach innen gedreht und ich konnte auch nicht mehr richtig reden. Ich hatte das Gefühl, ich war so halbseitig gelähmt. Also es war unglaublich krass. Ich hatte noch nie sowas gemerkt. Und als ich die Tür des Autos öffnete, als wir dann da rechts auf dem Seitenstreifen standen und da so raustorkelte, dachte ich echt, ich habe gerade einen Hirnschlag oder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Vielleicht auch alles zusammen, man weiß es ja nicht so genau.
Ja.
Trippel tot. Und wankte dann da so ein bisschen an die Leitplanke und die Frau im Wagen rief einen Krankenwagen an, um den ich auch gebeten hatte. Und der Typ an der Leitung war zum Glück geschult genug, dass er von der Beschreibung her erkannt hat, dass es wahrscheinlich eine Panikattacke ist und dass ich überventiliert habe und dass deshalb solche Symptome hat. Er hat dann auch gefragt, ob ich einen Rettungswagen will. Also wir waren unterwegs vom Süden Deutschlands nach Berlin rein und waren so in Braunschweig angekommen. Also es war auch noch ein Stück bis nach Hause. Ich hätte da also irgendwo auswärts in einem Krankenhaus untersucht werden müssen. Es hätte ganz viele Umstände mit sich gebracht. Und ich wollte dann aber keinen und konnte nach Hause gefahren werden. Aber also nur nochmal das zu beleuchten, diese Strategie, ich atme ruhig, hat bei mir total für eskalierenden Stress gesorgt, ne? Weil ich das Gegenteil davon gemacht habe.
Ja. Das kann auch alles voll nach hinten losgehen. Das ist so eine ganz, ganz persönliche Geschichte, ne?
Vertraut auf jeden Fall auch keinen Ratgebern. Ich hatte dann nämlich ein Jahr später gefühlt mal jemanden, der mir ein Buch geschenkt hat, in total guter Absicht. So wirst du deine Panikattacken los. Panikattacken besiegen in 5 Schritten. So ist alles Bullshit. Das ist definitiv nicht generalisierbar, verallgemeinerbar. Guckt, was euch in solchen Situationen gut tut und hört nicht auf irgendwelche Gurus, die da meinen, die ultimative Lösung gefunden zu haben. Meistens rühren solche Angsteskalationen von einem inneren Ungleichgewicht her und was das genau ausgelöst hat und wie das im Alltag wiederherzustellen ist, das kann eigentlich nur eine Therapeutin und ein Therapeut mit euch gemeinsam herausfinden. Ja. Beziehungsweise ihr findet das heraus mit Hilfe genau. von Profis und mit Geduld.
Ja. Kognitive Verhaltenstherapie ist eine ganz großartige Sache. Man erforscht dann, wo kommt das her? Wie funktioniert das überhaupt? Da gibt es ganz, ganz wichtige und ganz interessante Sachen, die wir auch gar nicht so im Detail erklären können. Aber da gibt es diese Netzwerktheorien zum Beispiel, weil viele Angststörungen grundsätzlich auch aus Traumanetzwerken entstehen. Und das sind dann abgekapselte Netzwerke, auf die man eigentlich auch gar keinen Zugriff hat, so kognitiv, sondern die existieren so für sich und sind sehr hoch emotionalisiert. Und da kommt man eigentlich gar nicht ran. Und das sind halt so Sachen, die man dann in so einer kognitiven Verhaltenstherapie eben auch sich anschaut und wo man dann auch Lösungen finden kann. Letzten Endes ist es auch oft so, dass wer mit einer Angststörung diagnostiziert ist, damit wahrscheinlich leben können muss. Das ist wie bei vielen psychologischen Diagnosen so, dass wer sowas erstmal hat, der kommt da schwer wieder raus. Aber das heißt nicht, dass das, also man lernt ja Strategien, damit umzugehen. Das ist das Gleiche wie bei Depressionen oder was, ne? Man lernt ja auch, wie man damit ordentlich umgehen kann. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, auch eine Therapie zu kriegen. Und was auch ganz wichtig ist, vielleicht, falls ihr irgendwo sitzt und aus irgendeinem Grund denkt, oh, vielleicht gehe ich mal in Therapie. Es ist sehr einfach. Also das Schwierigste ist, einen Therapieplatz zu finden, also einen Therapeuten zu finden, der Platz hat. Aber wenn ihr das gemacht habt, ist der ganze Antrag dafür und alles andere sehr, sehr einfach. Ich hatte da große Angst vor, weil ich dachte, das wird so ein Riesenaufwand, ne? Gerade diese, weil wir sprachen ja schon darüber, ne? Behördengänge und so, ganz furchtbar. Ich fand das aber in Ordnung, weil das ist wirklich, man schreibt da zwei Dinge, so ein Erstgespräch ist sowieso immer machbar. Und dann kriegt man 12 Termine, glaube ich, zum ersten Mal. Das ist diese Kurzzeittherapie. Und wenn die nicht reicht, kriegt man nochmal 12. Und danach muss man nochmal eine Langzeittherapie beantragen. Das ist dann ein größerer Aufwand. Aber das ist auch nicht so das Drama, weil wenn eure Therapeutin, euer Therapeut, wenn die der Meinung sind, da ist eine Langzeittherapie vonnöten, dann werden die das auch durchkriegen. Das ist auch nicht so dramatisch. Hauptsächlich unterschreibt man irgendwelche Dinge und geht mal zwischendurch zum Hausarzt und sagt, guten Tag, ich bin nicht ganz knuschbar. Und dann ist gut. So.
Und noch einfacher ist es, wenn man finanziell, oder vielleicht auch ja, die Eltern, wenn ihr euch sicher genug fühlt, auch denen euch das mitzuteilen. Wenn man finanziell gut gerüstet ist, gibt es auch die Möglichkeit der Selbstzahlung. Und dann ist man wirklich komplett flexibel. Dann kriegt ihr sofort einen Platz. So war es nämlich in meinem Fall. Also ich habe meiner Mutter damals gesagt, als es mit den Panikattacken wirklich so war, dass ich dreimal täglich gefühlt starb, so habe ich gesagt, Mama, ich möchte unbedingt eine Therapie. Ich glaube, das ist die beste Lösung für uns alle. Und da war sie sofort bereit, weil meine Eltern sich das in dem Moment dann eben auch leisten konnten, zu sagen, ja klar, schreib irgendwen an, telefonier mit irgendwem. Wir zahlen dir das, gar kein Problem. Und wir haben dann nicht jede Woche eine Therapiestunde vereinbart, weil das einfach nicht finanzierbar gewesen wäre, aber ich habe dann sofort, also einen Tag später, hatte ich einen Therapieplatz.
Ja.
In Berlin ist die Verfügbarkeit von TherapeutInnen natürlich auch nochmal ganz anders als in Kleinstädten, aber wenn es wirklich akut ist und wenn ihr familiär finanziell in einer Situation seid, in der ihr euch das leisten wollt, dann zögert nicht. Ein Erstgespräch ist kostenlos meistens, zögert nicht, das auszuprobieren und geht nicht erst den Weg über die Medikamente. Ich wäre da immer skeptisch, wenn Menschen euch sofort Medikamente aufschwatzen wollen.
Ja.
Ich glaube, Therapie zumindest zu starten, wie du sagst, Kurzzeit vielleicht, und dann zu gucken, hilft es wirklich überhaupt nicht? Ist es bei mir so schwer, dass ich wirklich medikamentöse Unterstützung brauche, um mich sicherer zu fühlen auch? Ja. Dann kann man immer noch gucken. Aber damit anzufangen, habe ich jetzt das, auch
genau,
negative Erfahrungen mitgeteilt bekommen, halte ich für kritisch.
Das Ding, also bei diesen es sind ja oft Beruhigungsmittel, die man bekommt, ja, die verhindern sollen, dass sowas passiert. Das kann dazu führen, dass können solche Beruhigungsmittel tatsächlich auch, wenn es die falschen sind oder sie falsch dosiert sind, auch Panikattacken auslösen. Und B, löst das ja das Problem nicht. Es unterdrückt nur das Symptom. Und das macht dann im Zweifel irgendwie abgeschlagen und noch irgendwas, ne? Und es hält einen eventuell, das ist nochmal so eine Sache, eventuell immer auf einem konstanten Angstlevel von, die Panikattacke kann nicht kommen, weil die Beruhigungsmittel eingreifen. aber man ist dann auf so einer Plateauebene und ist die ganze Zeit so an dieser Stelle. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, und ich weiß nicht, und dieses eine Mal vor 3 Jahren, da hatte ich, glaube ich, auch, ich weiß, ist keine Ahnung, überlegt es euch, auch eine große, auch ein kleiner Shoutout an dieser Stelle oder eine Empfehlung, die Deutsche Angsthilfe e.V. Ist ein Verein offensichtlich, ne? Der sich auch mit Angst Selbsthilfe auseinandersetzt und sowas. Die haben sehr, sehr viele Informationen und Downloads, Geschichten. Die haben auch einen Podcast. Da kann man sich vielleicht nochmal zusätzliche Informationen holen von Leuten, die noch mehr detaillierte Ahnung haben von dem Thema. Und es ist auch ein ganz, ganz großartiger Verein, der auch vielen Leuten schon geholfen hat. Mir jetzt bisher nicht, aber insgesamt vielen, vielen Leuten geholfen hat. Ich erinnere mich, Nicolas Müller, ehemaliger Sänger von Jupiter Jones und von Brücken, großer Typ, Niki, wir haben dich beide sehr lieb und deine Musik und die Stimme sowieso. Der hatte gesagt, dass der hat nämlich auch jahrelang unter schweren Angststörungen gelitten und die haben ihm dann auch wohl sehr geholfen. Für die schreibt er, glaube ich, auch ab und zu mal Artikel und sowas.
Genau, also Grüße gehen raus an die Deutsche Angsthilfe.
Genau.
Und vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Wenn unsere HörerInnen das Gefühl haben, jemanden zu kennen, der mit sowas hadert, oder jemanden kennen, der mit sowas hadert, ich glaube, was man als Zeuge einer Panikattacke tun kann, ist Bereitschaft zu signalisieren, einfach bei dem Menschen zu sein, der gerade eine Panikattacke hat. Also ich persönlich habe auch als Betroffener lange damit gehadert, wie soll ich damit umgehen, wenn ich sowas habe, also wenn ich eine Panikattacke habe und da sind halt Menschen im Raum, da sind Menschen um mich herum, kann ich vor denen so eine Eskalation zulassen und zeigen und mich outen, dass ich jetzt gerade wirklich in einer akuten Krisensituation mich befinde und dass das auch so schnell nicht weggeht? Und die Antwort ist ja, macht das unbedingt. Also gerade wenn ihr einen Freundeskreis habt, den ihr vertraut, so was ich hoffen möchte, outet euch da, wenn es euch nicht gut geht und sagt, hey du, ich habe gerade echt, mir geht's gerade nicht gut, können wir vielleicht irgendwie rausgehen, können wir uns beiseite setzen. Ich musste das auch wirklich in einer Situation schon mal tun, als ich wieder in einer Situation war bei dem besagten Orchester und wir über etwas Kritisches im Orchester gesprochen haben. Dann habe ich dazu eine Wortmeldung gemacht und plötzlich hatte ich das Gefühl danach, ich kriege keine Luft mehr und dachte, oh nee, scheiße, jetzt ist die nächste Panikattacke am Start. Und ich habe meine beste Freundin angestupst und meinte, du, ich habe gerade eine Panikattacke, können wir bitte rausgehen? Das war so ein großer Plenumssaal und bin ich mit ihr rausgegangen. Und im Endeffekt hat sie mir nur die Hand auf die Schulter gelegt und ich habe mehrfach versucht, ruhig zu atmen, das hat nicht geklappt. Und dann musste ich einem guten Freund Bescheid sagen, also ihr Freund auch, der Krankenpfleger ist, weil mir das Sicherheit gegeben hat. Und dann meinte ich zu ihr, hol mal den. Und dann saßen sie beide mit mir und hatte also zwei Hände auf den Schultern. Und siehe da, 2 Minuten haben wir drüber gesprochen, scheiße, jetzt geht's irgendwie immer noch nicht weg, was machen wir jetzt? Und plötzlich fing ich an zu weinen, also wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben so geweint, ich hatte einen richtigen Heulkrampf, ich musste von 2 Seiten umarmt werden, damit ich klarkomme und das war der Punkt, wo alles aus mir rausbrach, also die ganze Anspannung in dieser stressigen Situation mit der Besprechung und emotionale Belastung, weil mir dieses Orchester am Herzen lag und so, das kam dann da raus, ne? Und das war die Situation, wo ich mich durch meine Freunde, durch meine Freundin so bestärkt gefühlt habe, jetzt loszulassen und das zuzulassen, was in mir drin ist, dass es danach noch vorbei war. Danach war gut. Ne, danach habe ich mich wieder stabil gefühlt und das ist super. Also wenn ihr Menschen kennt, die unter Panikattacken leiden, dann signalisiert einfach, hey, wenn es dir nicht gut geht, du kannst mich jederzeit ansprechen und wir machen dann was auch immer du denkst, dass dir gut tut. Ne? Ja, und
das ist ein richtig, richtig schöner...
Dann werdet ihr langfristig diesen Menschen helfen und eine Stütze sein und Sicherheit geben, dass es vielleicht auch gar nicht zu einer Panikattacke kommt.
Auf jeden Fall. Genau. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es total nachvollziehbar. Es ist eine sehr stressige Zeit, die bei vielen Leuten auch zu Angstzuständen führen kann. Bei mir ist es so, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen. Ich stehe so ein bisschen vor dem Nichts. Ja? Studium fertig und man weiß nicht, wohin sonst. Und alle Sachen, die man sonst so machen würde, vielleicht mal so verreisen oder irgendwas, ne, kann man ja gerade auch nicht machen. Habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon gesagt. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Das weiß ich. Es gibt bestimmt genug Leute, die dieses Semester, dieses Wintersemester oder sowas vielleicht mit dem Studium fertig werden. Vielleicht auch Leute, die dieses Wintersemester mit dem Studium anfangen. Leute, die jetzt irgendwie ihren Job verloren haben in der Zeit. All das sind ja Faktoren, die dazu beitragen können, dass man sich einfach so gestresst fühlt, dass man auch mal gut jetzt gerade eine Angststörung entwickeln kann. Aber genau, scheut euch nicht, euch an alle möglichen Dinge zu wenden. Steht dazu. Wenn man Probleme hat, muss man, dann gehören die Probleme einem halt, dann muss man damit umgehen. Und dann kann man die auch mit Leuten, denen man vertraut natürlich, ja, auch teilen. Und man ist oft überrascht, also ich war oft überrascht, auf wie viel positiven Rückhalt man doch auch stoßen kann in den Leuten, mit denen man befreundet ist.
Ja, also gerade in unserer Generation, ja. Ich glaube so ja. Menschen, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, ist das Thema ganz anders sensibilisiert als vielleicht bei Menschen, die sich damit, also in dem älteren Spektrum, noch nicht so öffentlich befassen konnten durch das Internet oder ja, einfach auch Prominente, die damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, ja. mit ihren Depressionen, trotz Ruhm oder Angststörungen oder sonst was. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen jungen Generation wesentlich präsenter und ich denke auch, dass man es nicht, also dass es nicht normalisierungsfähig ist, wenn wir uns auch als Betroffene, sofern wir uns stabil genug dafür empfinden, nicht trauen, uns damit zu outen und das ja an die Oberfläche zu bringen und zu sagen, hey, hier ist ein ganz normaler Dude, der aber einmal die Woche das Gefühl hat, zu sterben. Ne? Und das ist okay. Wir gehören trotzdem zur Gesellschaft dazu und wir können auf ein Umfeld zählen, das uns da unterstützt und es ist auch nicht peinlich, um Hilfe zu bitten.
Umfeld absolut
zu
sagen, nicht.
Hey, Leute, wenn ich euch mal antippen sollte während einer Autofahrt, es geht gerade nicht, wir müssen ranfahren, dann, dass da nicht die Augen verdreht werden, dass da nicht gesagt wird, jetzt stell dich nicht so an. Ja. Andere Leute haben ganz andere Probleme. Ganz schlimm ist auch, Leuten abzusprechen, dass sie solche Probleme überhaupt haben, dass es gerade eine Panikattacke ist oder dass man depressiv ist. Also nehmt die Leute so, wie sie sind. Wenn sie diese Probleme äußern, dann geht damit sensibel um, ne? Und fangt nicht an zu rationalisieren. Das verstärkt die ganze Problematik nur noch mehr. Ja. Zeigt Verständnis, empfangt die Leute mit offenen Armen. Und dann wird das für alle Beteiligten wesentlich angenehmer insgesamt.
Ja, ich denke, du hast es mal wieder pointiert zusammengefasst, aber ich wäre wohl nicht ich, wenn ich jetzt noch eine Tangente anhängen würde. Ich denke, man kann das wirklich gut so zusammenfassen. Panikattacken sind scheiße, aber okay. So, man darf das haben. Man muss sich dem nicht schämen. Man kann das zugeben. Es macht einen nicht zu einem schwachen Menschen oder was. Wenn überhaupt, würde ich behaupten, macht das, dass man zugibt, dass man psychische Probleme hat und dass man manchmal mit Sachen kämpft und mit Sachen nicht klarkommt, das ist eher ein Zeichen von Stärke. Auch nach Hilfe zu suchen, nach Hilfe zu fragen, sind Zeichen von Stärke.
Es ist nicht einfach, weil oft der Vorwurf gemacht wird, du suchst nach Aufmerksamkeit. Ja. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel auch am World Mental Health Day auf Instagram geoutet als angstkrank und als in Behandlung und so weiter. Und ich habe jetzt keinen Hate erfahren, aber das könnte man in dem falschen Umfeld eben auch auffassen als, oh, der will nur Aufmerksamkeit, der hat eigentlich gar nichts und ja, mein Gott, hier, nur weil man das einmal hat, ist man doch nicht angstkrank und das ist doch jetzt nur Aufmerksamkeitsgeil und so. Ich glaube, niemand findet etwas derartiges, um nur Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also da gibt es ganz andere Mittel und Wege und ich glaube, da erfordert es schon eine Geschmacklosigkeit im Verhalten, die wenigsten Menschen zeigen. Und es ist, wie du sagst, ne, Schwäche zeigen zeigt oft Charakterstärke. Und dann wollte ich noch ansprechen, was du erwähnt hast, das Umgehen mit Unsicherheiten, sei es jetzt wie bei dir Studien, arbeitsbedingt, karrieremäßig oder sonst wie. Ich glaube, das ist bei vielen psychischen Erkrankungen so ein springender Punkt, die Konfrontation mit Unsicherheiten, mit Ungewissheiten und das fehlende Vertrauen in die eigene Kompetenz, damit umzugehen. Das war nämlich bei mir immer der ausschlaggebende Punkt, warum Panikattacken aufgetreten sind. Sei es mit dieser Hypochondrie, oh Gott, körperliches Symptom XY, ich werde jetzt sofort sterben. Das ist auch ein Anzeichen von, mein Körper schafft das nicht, ich schaffe das nicht, ich werde daran zugrunde gehen. Dass ich von der Orchesterfahrt da nach Hause fuhr, das war auch die emotionale Belastung, sagte mir, ohne dieses Orchester kommst du nicht klar, was ist denn jetzt mit deinem Leben, wo findet deine soziale Interaktion noch statt, so, wo ist dein Freundeskreis hin, du bist jetzt alleine, du schaffst das nicht. Das kann man aber in dem Moment nicht erfassen, das ist alles unterbewusst, das ist alles unter der Spitze des Eisberges und es erfordert dieses Zurücktreten und das differenziert Wahrnehmen, bis man da ruhig bleibt und merkt, okay, Monkey Brain sendet Botschaften, die wirklich total destruktiv und bösartig sind, aber es ist nicht so. Und dieses Vertrauen muss aufgebaut werden. Und das ist super schwierig, aus sich heraus dieses Vertrauen aufzubauen. Da erfordert es auch eine Unterstützung von der Familie, von Freundeskreis. Mhm. Nicht jeder Mensch hat sowas. Nicht jeder Mensch hat die Ressourcen, um das einfach so aufzubauen. Und deshalb sind so viele Menschen, die dann eben eine Ressourcenknappheit in den betroffenen Bereichen haben, auch heutzutage von Angststörungen, von psychischen Störungen, von Depressionen und dergleichen betroffen. Ne?
Ja. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, sich selber auch bewusst zu machen, dass man Dinge kann, ja, dass man nicht unfähig ist, auch mit komplizierten Sachen umzugehen, weil, Leute, macht euch immer bewusst, ihr habt es ja bis hierhin geschafft, ne, irgendwie. Das kann nicht alles nur Zufall gewesen sein. Egal, was ihr gemacht habt, egal, was ihr so geleistet habt im Leben. Ob es ein Schulabschluss ist oder ob es ein Studienabschluss ist oder ob es irgendwelche handwerklichen Dinge sind oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Man wohnt alleine, man bezahlt seine eigenen Rechnungen oder was. Das sind ja alles Dinge, die man schon mal geschafft hat, die man geleistet hat. Macht euch das mal bewusst und so. Ne? Ihr könnt mehr, als ihr manchmal glaubt, vielleicht.
Das wird in Therapie auch unglaublich oft festgehalten von Seiten der Therapeutin, des Therapeuten. Wenn man so von der Woche erzählt, die man hatte, dann ist meistens der erste Satz, ja, da haben sie doch aber eine ganze Menge geschafft. Und also mir ging es oft so, dass ich dann in dem Moment dachte, ja, stimmt eigentlich. Krass, mache ich mir überhaupt nicht bewusst, warum eigentlich nicht.
Genau.
Und das ist auch dann Teil und definitiv auch erwünscht in der Therapie, dass dann von solchen positiven Sachen berichtet wird, weil es dazu beiträgt, dass es einem häufiger auffällt. Ne? Wir alle leiden unter dem Negativity-Bias. Also ich bin sicher, 95% der Menschen wird in der Berufstätigkeit vielleicht einen geilen Tag gehabt haben. Und dann am Ende ist so eine Sache, wo vielleicht Chef sagt, ne, oder man selber denkt, ne, oh Gott, hätte ich das mal anders gemacht. Mm. Und dann gehst du nach Hause und du denkst nur noch an diese Kleinigkeit. Und es hat dir den ganzen Tag versaut. Obwohl 95%, 99% des Tages richtig gut waren und du denkst nur über diese Kleinigkeit nach. Geht mir selber auch so. Und so ist es eben auch im, wenn man erkrankt ist an solchen belastenden Dingen wie eben eine Angststörung, diese eine Panikattacke sind vielleicht trotzdem nur, also in meinem Fall ist es ein bisschen mehr, ne, aber sind vielleicht nur 10 Minuten deines Tages so. Wenn du den Rest klargekommen bist, das ist ein totaler Erfolg. Also,
total.
Das darf man niemals aus den Augen verlieren.
Ganz und genau.
Weil ich auch nicht wollte, Felix, dass du das aus den Augen verlierst, habe ich dir letzte Woche eine wunderbare Selfcare-Aufgabe gegeben. Und wir kommen jetzt zu der Rubrik, nachdem wir so lange über Panik und Angst gesprochen haben, zu der beruhigenden Aufgabe des, wie habe ich es genannt?
Positivtagebuch hast du es genannt.
Genau.
Ja.
Wie ist es dir damit ergangen?
Ja, war ganz interessant. Ich musste mich da tatsächlich auch drauf besinnen, ne? Wie man das so, wie das so ist, sich aktiv zu überlegen, was war denn gut heute? Manchmal waren es ganz große Kleinigkeiten. Auch eine schöne Tautologie. Naja, egal. Ihr wisst Bescheid. Zum Beispiel, manchmal waren es einfach nur irgendwie, ich habe ein ganz, ganz leckeres Essen gekocht oder sowas, ne? Ich glaube, die größten Dinge, die passiert sind, ich bin sehr happy, dass ich mit dieser Serie angefangen habe, weil Kipo war ganz großartig, hat einen ganz, ganz positiven Einfluss auf mein Leben gehabt. Letzten paar Tagen. Ich habe mich auf eine Stelle beworben, für die ich eigentlich ein bisschen unterqualifiziert bin. Also ich erfülle technisch gesehen alle Qualifikationen, die man erfüllen muss. Aber die ist halt, das ist Universitätsverwaltung.
Ja.
Ja, Referentinnen fürs Präsidium der Uni. Und ich habe mich da beworben und dachte so, naja, das ist jetzt eher so eine Ausschreibung, die richtet sich eigentlich so an Leute, die das schon ein paar Jahre machen, ne, und Erfahrung haben und sowas.
Verwaltungsmenschen eben.
Genau. Aber ich habe ja alle Anforderungen erfüllt an die Stellenausschreibung. Da dachte ich, das sind so Sachen, das hätte ich früher nicht gemacht. Früher hätte ich gesagt, ja, pass mal auf, da gibt es so viele Leute, die sind so viel besser als du in dem, was da, ne, das ist ja Blödsinn. Und dann habe ich mir aber mal ein Herz gefasst und habe gesagt, ja, aber weißt du was, was wenn nicht? Und was, wenn du das einfach mal machst? Was, wenn du dich einfach mal bewirbst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn du dich jetzt bewirbst und die lehnen dich ab.
Wichtige Frage.
Genau.
Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Meistens
passiert gar nichts.
Weißt du, was mein Uropa mal gesagt hat? Also ich habe den nicht kennengelernt, aber meine Mutter hat mir das weitergegeben. Mein Uropa hat immer gesagt, ein Nein hast du schon. Ein Ja kannst du noch kriegen.
Das stimmt.
Und das ist wirklich auch eine gute Weisheit, ne? Also insofern, das hat mich tatsächlich sehr glücklich gemacht, als ich diese Bewerbung abgeschickt habe, weil ich dachte, guck mal, du hast irgendwas getan. Ja. Gerade auch, weil ich momentan so ein bisschen damit struggle, wie komme ich hier klar und was mache ich überhaupt? Ne? So dieses, wenn man so zwischen Dingen steht, dann hat man ja immer schnell das Gefühl, man ist unproduktiv. Und dann hatte ich mir noch irgendwas aufgeschrieben. Ja, es klappt alles ganz wunderbar mit meiner neuen Mitbewohnerin, die hier einzieht, weil die eine auszieht. Als sie mir geschrieben hatte, dass sie auszieht, habe ich auch so eine fast eine kleine Panikattacke gekriegt, weil ich so dachte, jetzt muss ich einen neuen Mitbewohner finden, mitten in Corona. Ich habe nicht mal eine Anzeige geschaltet.
Felix ist auch vorbelastet, was das angeht,
muss man
dazu sagen. Die Story musst du jetzt nicht auspacken.
Nee, aber ich hab ganz viel Wohnungs- und Mitbewohnertrauma, also ganz, ganz viel. Also
jeder trägt da sein Paket. Felix hat einen XXL-Koffer, was das angeht.
Und das hat mich sehr beruhigt. Also das ist eine ganz, ganz liebe, ganz Shoutout an meine neue Mitbewohnerin. Shoutout an meine alte Mitbewohnerin.
Nächstes Mal machen wir
nur Shoutouts.
Counter.
Ja. Ah, auch schön. Und das freut mich auch sehr, weil ich freue mich darauf. Ich habe gerne mit meiner jetzigen Mitbewohnerin zusammen gewohnt. Finde es schade, dass sie weggeht, aber ich freue mich auch ganz, ganz dolle auf die neue Mitbewohnerin hier. Das wird eine ganz schöne Sache und ich hoffe, dass das auch weiter so schön reibungslos läuft. Wie ist es dir ergangen mit meiner Self-Care-Aufgabe, die ich dir gegeben habe, meinem Somatic Experiencing, von dem ich hoffe, dass ich da den richtigen Terminus benutzt habe? Ich glaube ja.
Das klingt so, als hätte ich da jetzt voll die Expertisenanwendung für benutzen müssen. Habe ich gar nicht. Es war ja so, meine Freundin war noch da, vom Wochenende bis Mitte der Woche. Da ist es schwierig, sich rauszuziehen und sich einfach mal so aufs Bett zu legen und zu chillen.
Ja, klar.
Das wirkt erstmal so ein bisschen merkwürdig, also gerade da wir uns ja nicht so häufig sehen und die Zeit auch miteinander verbringen wollen. Ich habe es trotzdem gemacht und geschafft und ich muss sagen, dass mir das gut getan hat, mich hinzulegen und meinen Körper zu spüren und zu gucken, was ist gerade wie. Mir hat es aber vor allem als Einschlafhilfe unglaublich geholfen. Also ich hatte das, glaube ich, ein oder zweimal, dass ich das zum Einschlafen gemacht habe und ich schlafe generell viel besser, wenn meine Freundin bei mir ist. Aber ich bin sofort weggepennt. Ich habe so, mein Fuß, mein anderer Fuß, mein Bein, mein Arm, meine... Und dann war ich weg. Also es ist wirklich meine letzte Erinnerung vorm Einschlafen, ist, dass ich das angefangen habe und ich hatte auch einmal dazu einen Nap, als ich mich nach einem anstrengenden Arbeitstag hingelegt hatte, um das zu machen, was du mir aufgetragen hattest.
Ja.
Auch da bin ich kurz weggedöst. Aber hey, voll gut, wenn man das so seine
großartig.
Gedanken zur Beruhigung bringen kann.
Ja.
Muss man dieses wholesome, wie fühlt sich jetzt was an, auch gar nicht komplett durchlebt haben, sondern es hat seinen Sinn dadurch ja auch schon erfüllt. Ganz kurz, hörst du Baugeräusche bei mir?
Ganz bisschen. Ja. Ich glaube, das stört keinen. Da müssen die Leute jetzt mal mit klarkommen. Es wird ein bisschen gebohrt in Berlin.
Oh je. Genau.
Aber nur ganz faint im Hintergrund.
Nachbarwohnung erneuert. Ich hatte schon die Angst, dass wir da jetzt irgendwie was machen müssen. Okay. Ja, genau. Also es ging mir insgesamt sehr gut mit der Aufgabe und das war nett. Das war schön.
Das freut mich. Es ist auch gerade also für uns, ich weiß ja nicht, wir sind ja beide passionierte Hörspiel zum Einschlafen-Hörer seit Menschengedenken. Was auch so eine Sache ist, das war mir früher peinlich. Jetzt ist es das absolut nicht mehr. Ich kann mich hier hinstellen und kann sagen, Leute, ich höre halt meine drei Fragezeichen zum Einschlafen.
Ist auch viel verbreiteter
als man meint.
Menschen eingestehen. Ich war jetzt auf dem Junggesellenabschied mit so richtig, Entschuldigung, Toxic Dudes. Und die haben auch TKKG zum Einschlafen gehört. Das ist ja viel peinlicher. Ja? Also,
Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, das ergibt auch richtig Sinn,
dass die Toxic Dudes
halt einfach TKKG hören. Jetzt haben wir uns bestimmt ein paar Feinde gemacht. Aber
Shoutout an TKKG.
Ich stehe da aber zu. Drei Fragezeichen.
Hashtag Team 3 Fragezeichen.
Ist so, all the way.
Hashtag
so viel besser.
Wusstet ihr, dass Oliver Rohrbeck TKKG. Raucher ist?
Oliver Rohrbeck ist auch ehemaliger Punk, daher kennt er Bela B. Das ist alles ganz großartig. Aber gerade für mich auch ist auch diese Somatic Experiencing-Geschichte, auch dieses Hinlegen, das macht müde. Und das hilft mir total beim Einschlafen, gerade als jemand, der normalerweise immer Background-Geräusche oder irgendwas braucht, um einschlafen zu können, damit er bloß nicht frei nachdenkt. Weil ich dann immer ganz, ganz schnell ganz, ganz wirr denke. Und sich dann einfach mal so auf das Physische zu konzentrieren und den Kopf auszuschalten, ist eine ganz großartige Sache. Dann geht's noch weiter und wir machen jetzt, geben uns neue Self-Care-Aufgaben. Konzi, was hast du für mich?
Ich möchte, Felix, dass du jeden Tag, ernst gemeinte Komplimente oder ein ernst gemeintes Kompliment verteilst, wenn es sich anbietet. nur wenn es sich anbietet. Du sollst jetzt nicht also krampfhaft irgendwie, so wie bei viralen Internetvideos, Leuten, die ein absolut beschissenes Kleid anhaben, sagen, wow, ich liebe deinen Style, das ist so ein tolles Kleid, wenn du es gar nicht ernst meinst, nur damit du irgendwas komplimentieren kannst. Ja. Machst du sowieso nicht, ich weiß, aber das nur, um das klarzustellen. Sondern wenn du wirklich etwas schön findest, möchte ich, dass du dieser ästhetischen Wahrnehmung, dieser schönen Wahrnehmung, dieser positiven Gefühlswahrnehmung Raum gibst und das auch zurückgibst. Das und dann ist, das sagst, ist schön. Es kann auch sowas sein wie, wenn dir jemand besonders nett guten Morgen sagt und dann, ach, das ist aber ein schönes guten Morgen. Ich habe eine Kollegin, die den Ruf hat, nicht besonders kompetent zu sein. Ich habe noch nie mit zusammengearbeitet, ich kann das nicht beurteilen, aber ich finde, ich mag sie, weil sie so schön guten Morgen sagt. Sie sagt jeden Morgen, guten Morgen, Konstantin. Ich habe von ihr richtig gelernt, auch den Namen dran zu hängen. Nicht nur sagen Morgen, sondern wirklich guten Morgen, Kevin, guten Morgen, Chantal. Also wirklich immer den Namen dran zu hängen und das auch persönlich zu machen und zu meinen. Und am Ende ist das wunderbar. Und sogar Leute, die am Anfang nur mit Morgen geantwortet haben, sagen auch mir inzwischen, guten Morgen, Konstantin, zurück. Es ist schön, wenn man
das sagt, ist wirklich, das ist einfach schön.
Wenn du sowas wahrnimmst, dann kannst du das gerne in einem Kompliment verpacken und zurückgeben und deine Wertschätzung ausdrücken. Und dann berichtest du uns nächste Woche, wie es dir damit ergangen ist.
Ach, sehr gerne. Da freue ich mich drauf. Das ist auch so, hier mal Einschub. Leute, die gut umarmen können, ne?
Ja,
Leute, die gut umarmen können, das ist so schön. Wenn dich einer einen Arm nimmt und du merkst, es ist also nicht nur so eine Bro-Umarmung oder irgendwas, sondern das so genau die richtige Art von Dauer und die richtige Art von Herzlichkeit, aber auch so von Kraft, weißt du? So, du merkst, Felix, wenn einer so reingeht. Ja.
Ich sollte mal jemandem ein Foto schicken. Ah, das war's nicht du. Schade. Ich dachte, ich hätte ein Foto, wo ich dich umarme, weil ich dich von jemandem umarmen sollte. Aber es war mein bester Freund Philipp, war es, den ich auf einem Foto sehr schön umarme, weil ich ihn von jemandem drücken sollte. Und hat mir die Person noch rückgemeldet. Oh, so ein schönes Umarmungsfoto hat mir noch nie jemand geschickt. Auch das ist schön.
Umarmen, das ist schön. Wirklich
geht gerade nicht so gut.
Ja, ist falsche richtig. Zeit, aber
eure Familie oder Menschen, mit denen ihr zusammenlebt, wenn ihr das noch machen könnt, dann macht es besonders gut. Übt es jetzt, damit ihr es in der Öffentlichkeit später, wenn es wieder geht, besonders gut machen
könnt. You're gonna be so good at hugging. Ja, meine Aufgabe für dich ist, ich habe ein bisschen nachgedacht und irgendwie, und dann ist mir etwas eingefallen, was ich auch für mich selber nochmal vorhabe demnächst. Und zwar ist das diesmal keine die Woche entlang gehende Geschichte, sondern eher was, wofür du dir mal dann aber auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen kannst, wenn du in der Lage dazu bist, aber auch solltest. Und etwas, was jeder, glaube ich, mal regelmäßig machen könnte. Meine Aufgabe an dich ist, geh doch mal im Laufe dieser Woche auf ein Date mit dir selbst. Und zwar kann das alles sein, was du magst und was dir Spaß macht, aber wirklich mit Plan. Also, was weiß ich, vielleicht spielst du gerne hier und da Videospiele oder guckst irgendwie Serien gerne oder Filme oder hast irgendein anderes lustiges Hobby, was dir gerade einfällt und möchtest vielleicht ein paar Snacks oder irgendwie oder irgendwas, ne? Und dann mach es mal so, als würdest du mit jemandem auf ein Date gehen, aber du gehst halt mit dir selber auf ein Date, ja? Dass du dir die Zeit nimmst und sagst, pass mal auf, heute Abend, was weiß ich, setze ich mich hin und ich spiele ein bisschen, was kann sowas so Banales sein, wie ich setze mich hin und spiele ein bisschen FIFA. Aber du nimmst dir wirklich auch die Zeit dafür und sagst, pass auf, ich habe gesagt, heute Abend setze ich mich hin und spiele FIFA. Es ist jetzt 19 Uhr, das ist mein Termin. Hier ist meine Schüssel Chips, die ich mir schön hingestellt habe. Hier ist mein Glas Rotwein oder was. Und dann mache ich das bewusst und entspanne mich mehr oder weniger bewusst, ja, und gehe da wirklich mal rein in diese Tätigkeiten, weil ich festgestellt habe, man macht das oft so nebenbei und dann hat es nicht so den Effekt, finde ich, weißt du? Manchmal muss man seinen Hobbys auch mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen geben und sich selber auch einfach Zeit geben für sich selber. Man ist sich ja selber auch wichtig.
Ja, total gut. Ich weiß auch schon, was ich mache. Ist nur die Frage, wann. Es ist tatsächlich super, das in einer Woche zu tun, wie in meiner, die komplett voll ist mit Arbeit. Also ich habe zwar nur 4 Tage, die ich arbeite, aber diese 4 Tage sind komplett voll. Ja, freue ich mich drauf, wie gesagt. Und in einem Satz, Felix, worauf freust du dich nächste Woche? Außer auf unsere nächste Podcast-Folge?
Nächste Woche. Ich habe nächste Woche, glaube ich, wieder Pen and Paper, da freue ich mich drauf. Das ist jetzt schon länger nicht mehr gewesen.
Wunderbar.
Ja, da habe ich Lust.
Und ich freue mich auf das Date mit mir selbst, aber ich erzähle erst nächste Woche, was es war.
Sehr schön.
Juti, Gut. Wenn auch ihr etwas habt, was euch in der nächsten Woche besonders viel Freude macht, dann teilt es uns gerne mit. Was macht euch? Habt ihr Ideen für ein Date mit euch selbst oder mit mir selbst? Schreibt es als DM oder als Kommentar. Gerne gehört. Ja, und ansonsten seid wieder dabei, wenn es nächste Woche mit Folge 3 weitergeht. Wir hoffen, ihr habt diese Folge zumindest mehr als Umarmung und bleibt gesund, bleibt fit, kümmert euch um euch selber und bis bald.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.